Guten Abend, herzlich willkommen in der Metro-Ebene. Wie immer sind hier Kalle Kornblum und mir gegenüber sitzt John F. Nebel.
Schönen guten Tag.
Guten Abend und außerdem haben wir heute eine Studiogästin. Es handelt sich um Kathi Becker.
Ja.
Ist richtig, ne?
Das ist richtig.
Kathi Becker, warum haben wir Kathi Becker eingeladen? Kathi Becker ist Mitarbeiterin im Zentrum für Demokratie in Berlin. Schöneweide. Da wird sich jetzt der Berliner Hörer sofort sagen, Demokratie und Schöneweide? Ja, geht doch überhaupt nicht. Schöneweide ist bekannt als Bezirk Berlins, in dem sich sehr viele Leute rechtsradikaler Gesinnung und ausländerfeindlicher Überzeugungen versammelt haben, um dort gemeinsam zu wohnen. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, in der 10. Folge von Metro Laut. Das hatten wir noch vergessen. Ja, erzähl doch mal was. Was ist in Schöneweide los?
Also Schöneweide ist ein Ortsteil von Berlin. Es ist ein Ortsteil im Osten Berlins, in der Nähe auch des Flughafens Schönefeld. Es ist ein ehemaliger Arbeiterbezirk, in dem auch viel Industrie angesiedelt war. Und heute ist es ein Wohngebiet, das sehr durchwachsen ist, aber das größte Problem sind wirklich rechte Strukturen, die sich da niedergelassen haben und mit diesen rechten Strukturen eben auch viele Geschäfte, ja, Wohngemeinschaften, einzelne Akteure der rechten Szene, die da eben ja, sozial sich aufhalten und da aktiv sind.
Hat das eine, ist das traditionell schon so oder ist das erst seit ein paar Jahren oder wie schätzt du das ein? Oder?
Also ich denke, dass schon vor der Wende dort rechte Strukturen waren. Sicherlich nicht so stark ausgebaut wie heute. Das hat sich einfach entwickelt im Verlauf der letzten 20 Jahre. Aber in den letzten, naja, sagen wir mal 5 Jahren hat sich doch einiges mehr dort angesiedelt, was vielleicht auch auf Bundesebene dann bekannt ist. Also es sind dann auch Kneipen dazugekommen. Es gab schon immer Kneipen, in denen sich auch Rechte getroffen haben. Aber Einrichtungen, die durch Neonazis selbst betrieben werden und auch nach außen hin als solche Treffpunkte sichtbar sind und genutzt werden, das ist eben erst in den letzten Jahren entstanden.
Ja, also Schöneweide liegt im Südosten von Berlin, um das nochmal den Hörern und Hörerinnen außerhalb von Berlin klarzumachen. Also man muss ein Stückchen rausfahren. Jetzt gibt es in Schöneweide, das was man so hören konnte, es gibt diese rechte Kneipe zum Henkel, und es gibt diesen rechten Laden, aber das ist wahrscheinlich nicht alles, ne? Diesen rechten
Hexagon. Nee, das ist nicht alles, Hexogen.
Hexogen.
Nicht Hexagon, sondern Hexogen. Hexagon, genau. Genannt nach einem Sprengstoff.
Genau, darauf ist dieser Besitzer auch sehr stolz.
Genau. Das ist ein Laden nach Sprengstoff.
Genau, der Betreiber ist auch ein Neonazi, ziemlich bekannter. Zurzeit noch Vize-Vorsitzender der NPD in Berlin, aber eben auch stark verankert in den Freien Kameradschaften.
Aha.
Und auch jemand, der, naja, so gut wie jeden Neonazi-Aufmarsch in Berlin anmeldet und ja, Flugblätter macht. Lange Zeit mit seinem Namen auch für alle möglichen Aufkleber und Flugblätter verantwortlich war und das heute gern abstreitet.
Ach so, der streitet es ab.
Mittlerweile wird es offenbar ein bisschen heiß um ihn.
Der betreibt auch so einen Online-Shop, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ne? Und verkauft Militaria, Sicherheitsdienstbedarf und Streetwear. Und wenn ich jetzt auf Streetwear klicke, dann steht da wahrscheinlich Thor Steiner, ne?
Nö, ich glaube nicht.
Ja, stimmt. Ninja-Kapuzenpullover.
Also Thor Steiner ist ja in der organisierten rechten Szene gar nicht so gut angesehen, weil es nicht direkt eine Marke ist, die auch wieder Geld in die Szene zurückfließen lässt.
Echt? Also, ich dachte, das wäre bei dieser Mediatex GmbH so, dass sie zusehen, dass sie mit ihrem Geld von Thor Steiner wieder rechte Strukturen finanzieren.
Also Thor Steiner an sich hat schon eine ganz eindeutige Symbolik, die rechts ist. Aber man kann nicht nachweisen, dass die Gelder auch zurückfließen in die Szene.
Okay, das ist so.
Deswegen gibt es da intern auch ab und zu mal Diskussionen, ob man wirklich Thor Steiner kaufen sollte oder ob man nicht doch eigene Marken nutzt.
Was wäre da so eine eigene Marke?
Sowas wie Constable. Also ziemlich hohle Constable. Dinger.
Ja. Constable. Ganz, ganz witziges Wortspiel. Man schreibt das Wort Constable, was ja irgendwie gleich aus dem Militär kommt, möglichst so falsch, dass, wenn man es groß auf ein T-Shirt schreibt und dann eine Jacke drüber hat, das Co und das LE verdeckt sind, sodass dann nur noch NSDAP da steht.
Genau.
Das ist ja mal witzig, ne?
Bei Lonsdale, das war ja noch so, also früher hat ja Lonsdale ausgereicht, aber es war ja nur NSDA. Genau. Und nachdem Lonsdale dann auch eine große Kampagne gemacht hat, mit einfach schwarzen Models und auch einfach Festivals finanziert hat, linke Festivals, haben sich dann die Rechten eine eigene Marke ausgedacht, Constable. Und dann haben sie sich auch gedacht, na, wenn wir schon was Eigenes machen, dann können wir gleich NSDAP ganz ausschreiben.
Okay, mal zurück von den Marken nach Schöneweide. Also wie sieht denn so eine gefestigte rechtsradikale Struktur aus? Oder ist das eine, wie man so landläufig sagt, eine national befreite Zone? Oder ist das Wort falsch mittlerweile?
Also ich glaube, die Neonazis selbst würden es gerne als national befreite Zone sehen und versuchen das auch durchzusetzen. Aber sie ist insofern nicht national befreit, dass sich da natürlich auch andere Menschen aufhalten können. Das tun sie zum Teil mit Angst, zum Teil nehmen sie es auch gar nicht wahr. Aber es ist so, dass schwarze Menschen oder Menschen, die als politische Gegner wahrgenommen werden, da schon Probleme bekommen. Es ist nicht direkt eine national befreite Zone, aber es gibt immer Phasen, in denen besonders häufig auch Angriffe auf Andersdenkende oder Schwarze passieren. Zurzeit ist es recht ruhig. Aber es ist wahrnehmbar durch verschiedene Sprühereien, Aufkleber, Plakate und natürlich durch Aktivitäten. Das, was so eine Kneipenkultur ausmacht, also vielleicht, ich sag mal, Prenzlauer Berg oder auch Friedrichshain, da gibt es einfach unterschiedliche Wohngemeinschaften, es gibt unterschiedliche kulturelle Projekte, es gibt Kneipen. In Schöneweide gibt es sowas auch, aber es gibt sowas vor allem für die rechte Szene. So Stück für Stück haben sich diese Kneipen, in denen sich Rechte getroffen haben, sind entweder pleite gegangen, weil zu wenig Leute da dann waren, also andere Menschen, die da auch ein bisschen Geld reinbringen in so einen Laden. Und also sie haben sich dann auch immer neue Kneipen gesucht, aber wir haben jetzt schon die Situation, in denen sie einfach eigene Einrichtungen aufmachen und dann ist das natürlich auch leichter zu finanzieren.
Also eigene Kneipen, die dann auch eine Strahlkraft haben, außerhalb von Schöneweide.
Ja, natürlich. Ja. Also es zieht nicht nur die Berlin-Brandenburger Szene an, sondern schon auch bundesweit. Also wir hatten im Jahr 2009 einen Fall, da ist diese Kneipe zum Henker, ist angegriffen worden mit Molotow-Cocktails, allerdings von Menschen, also nicht von Linken, wohl auch nicht von Rechten, sondern einfach von Menschen, die da rausgeschmissen wurden irgendwann mal und dann ich würde sagen, freigedreht sind. Die haben sich dann vermummt, haben sich ein Auto geschnappt und sind da irgendwie mit Molotow-Cocktails losgegangen. Aber die Neonazis haben dann natürlich gedacht, das waren Linke, haben auch große Demos gemacht und da ist schon bundesweit, sind dann Leute angereist. Und innerhalb von wenigen Tagen haben die ja mehrere hundert Neonazis auf die Beine bekommen, die dann eine schöne Weide gelaufen sind. Also das schaffen sie schon und wenn irgendwo große Aufmärsche sind, sei es in Magdeburg oder in Dresden, dann trifft man sich danach auch in Schöneweide.
Okay, also ein Anlaufpunkt. Und wie gibt es irgendwie Zahlen darüber oder Ideen, wie viele Rechte da wohnen oder organisierte Rechte?
Naja, die Frage ist ja, wen man alles mit dazu zählt. Ne? Also was ist mit den Pärchen, die dann Kinder bekommen, die dann vielleicht schon 3, 4 Kinder haben, zählen die Kinder dann mit dazu? Aber wenn man sich jetzt so anguckt, wer geht zu Aufmärschen in Berlin, wie ist das so verteilt, also auch nach Stadtbezirken, dann würde ich sagen, so mit 50 Personen kann man schon rechnen, die dann im organisierten Kern zuzuzählen sind, die da wohnen.
Wie groß ist Schöneweide? Gibt es da eine Zahl?
Es gibt, es besteht aus 2 Ortsteilen, Nieder- und Oberschöneweide, und es leben insgesamt 20.000 Menschen dort.
Okay.
Ja, wahrscheinlich so Kleinstadt.
Kleinstadt?
Kleine Kleinstadt.
Ja, ich komme aus einer Kleinstadt.
Aber schon in Berlin. Deswegen ist die Situation schon nochmal besonders. Also man hat Alternativangebote und das wirkt sich eigentlich in so einer Großstadt aus.
Es gibt es in der Großstadt. Ist das so eine Erfahrung, dass es in Großstädten tendenziell weniger Rechte gibt, weil man sich nicht an Tankstellen treffen muss? Weil es irgendwie Angebote gibt?
Ja, weil auch Jugendkulturen sich anders entwickeln können, wenn sie einfach die entsprechenden Angebote haben. Man muss auch sagen, in Schöneweide gibt es die Möglichkeit, sich anders zu orientieren, auch als Jugendlicher. Aber dadurch, dass das jetzt eben schon eine ganze Weile so sich verfestigen konnte, ziehen da eben auch viele hin. Und wo schon welche wohnen und wo es eben auch schon die Strukturen gibt, da ist die Bereitschaft hinzuziehen noch größer. Es gibt noch eine Menge Leerstand, viele Häuser, die saniert wurden, die Mieten sind günstig, es ist nicht so dezentral, also es ist nicht völlig außerhalb, sondern schon noch mit Innenstadtanbindung. Und das ist schon attraktiv für viele.
Das heißt, es ist ein rechter Trendbezirk.
Ja, aber man kann natürlich versuchen, den Trend umzukippen. Ja.
Wäre jetzt so die Frage, ist das wirklich so ein Trendbezirk? Also Friedrichshain inzwischen ja nicht mehr, aber Friedrichshain war ja auch mal so eine Art linker Trendbezirk, schon einige Zeit her. Neukölln ist jetzt irgendwie Trendbezirk für, ja,
also das
mittellose Hipster, würde ich so sagen. Und die sammeln sich dann immer so. Gibt's, ist das irgendwie zu beobachten, dass irgendwie, sag ich mal, die Nazis sagen so, oh, wenn ich mal irgendwann hier, was weiß ich, mein brandenburgisches Dorf verlasse, dann geht's aber nach Oberschöneweide und dann kann ich jeden Abend im Henker ein Bier trinken mit den anderen Nazis und...
Ja, das passiert schon.
Ja?
Also auch Neonazis, die vorher in Königs Wusterhausen gewohnt haben, ziehen nach Schöneweide. Oder die in Lichtenberg gewohnt haben und da dann langsam die Strukturen wegbrechen, die ziehen auch nach Schöneweide.
Also brechen die denn weg in Lichtenberg?
Die Weitlingstraße war doch mal so.
Ja,
so
ein, war mal sehr stark in rechter Hand, aber es gab natürlich eine Menge Projekte, die dann da gelaufen sind. Zurzeit gibt es auch wieder eine neue Einrichtung der rechten Szene. Damit finden dann natürlich auch wieder mehrere Veranstaltungen statt, aber der Großteil ist schon noch in Schöneweide.
Und haben die noch weitere Einrichtungen, außer jetzt irgendwie der Kneipe, den Henker und diesem Shop von diesem NPD-Funktionär?
Ja.
Jetzt haben Sie? Hier klingelt was an der Türe.
Ja, ist deine Tür.
Okay, mach dir mal weiter.
Meine ist nicht.
Jetzt habe ich gerade hier den Weidling-Kiez im Internet gesucht und habe die Frage gar nicht mit verfolgt.
Ja, es gibt die Lückstraße.
Lückstraße?
Ja. Die Lückstraße ist und da ist ein neuer Laden.
Und das ist also, auch...
Ja, es gibt immer mal wieder Tendenzen oder Versuche, Räumlichkeiten anzumieten. In Lichtenberg ist es so, dass da ein Verein gegründet wurde von Neonazis, die dann einen Laden angemietet haben. Aber es gibt schon Möglichkeiten, die da rauszuklagen. Auch in Schöneweide ist es so, dass versucht wird, zumindest diesen Hexogen über eine Räumungsklage zu schließen.
Ja.
Aber sowas dauert eben gerichtlich.
Wie kann der Vermieter da argumentieren?
Na, indem da was anderes entstanden ist, als er dachte. Nämlich ein rechter Szeneladen und nicht einfach nur ein Bekleidungsgeschäft.
Was ja, kleiner Exkurs auch bei den ganzen Thorsteiner-Läden, die es dann in Berlin gibt, weil so viele sind es auch nicht, aber es gab den in der...
Es gab eine Mitte?
Genau,
in so einem Center?
In der Nähe von der Schaubühne. Schaubühne.
Volksbühne.
Volksbühne. So, und wie heißt die Straße da? Rosa-Luxemburg-Straße?
Oder wie? Weiß es nicht genau. Diese Straße, die direkt drauf
zuführt. Ja,
mit Thorsteiner ist auch mal schwierig. Letzten Endes, wenn man möchte, schafft man es anscheinend, so einen Laden gar nicht erst eröffnen zu lassen. Im Europacenter sollte ja auch ein Thorsteiner-Laden entstehen. Der ist dann überhaupt gar nicht erst entstanden. Aber so manche Vermieter tun sich schwer oder haben offenbar Mietbedingungen, die es ihnen dann selbst schwer machen, solche Mieter rauszuklagen.
Ja, das wird ja...
So ist es zum Beispiel auch beim Henker.
Also muss noch ganz kurz, also dieser Tönsberg in Rosenthaler Straße heißt nämlich, klar, die führt ja zum Rosenthaler Platz. Da war also dieser Tönsberg und wenn ich mich jetzt täusche, ist der inzwischen da weg. Dem haben sie irgendwie gekündigt und da war genau auch die Argumentation, du hast hier gesagt, du machst einen Streetwear-Laden und ich dachte, ich als Vermieter dachte, jetzt erhält der Schick der Torstraße bei mir Einzug und dann schmeißen da die ganze Zeit nur noch Leute Farbbeutel gegen, weil du irgendwie da Nazi-Kacke machst. Dann gibt es in Friedrichshain am Frankfurter Tor, Thorsteiner Laden, da heißt die Straße auf dem Abschnitt, glaube ich, schon Petersburger oder heißt sie da noch Danziger?
Ja. Die müsste eigentlich Petersburger.
Schon, genau, Petersburger Straße. Da gibt es den, wie heißt der nochmal?
Tromsø,
genau. Und gibt es noch einen?
Im Weißen See hat einer neu eröffnet. Weiß ich aber nicht den Namen. Okay. Gibt es auch eine Kampagne.
Jetzt sind wir schon wieder bei Thorsteiner.
Ja, noch, wir sind nicht schon wieder, wir sind noch kurz.
Ach so, ja, genau.
Und wenn solche Läden dann eröffnen, gerade Berlin-Mitte und Berlin-Friedrichshain waren natürlich quasi so Provokationen. Man würde sich ja eigentlich denken, warum gibt es keinen in Schöneweide, wo die Kundschaft wohnt, sondern offensichtlich war ja so diese Strategie beim Eröffnen dieser Läden, war ja wirklich den Leuten irgendwo aufs Auge zu drücken, wo man weiß, da gibt es Proteste und wo man weiß, da muss dann nachher die Polizei rumfahren und den Laden beschützen und was nicht alles. Ne? In Rostock gab es doch auch irgendwie sowas Ähnliches, oder? Dass sie da irgendwo so einen bescheuerten Laden aufgemacht hatten. War jetzt kein Torstein, aber dass diese Läden irgendwie als Provokation eröffnet werden.
Ja, das gibt's schon.
Weil man fragt sich ja immer so, was denken die sich dabei? Ja, aber es scheint ja sehr gut zu funktionieren. Dieser Tromsø, den gibt es nach wie vor, glaube ich. Also
bei uns hieß es auch erst, es eröffnet ein Torsteiner Laden in Schöneweide, ja. Aber dann war es nicht ein Torsteiner, sondern der Hexogen. Also eigentlich schon noch ein bisschen wilder als Torsteiner.
Ja.
Aber da fahren schon berlinweit Leute hin und kaufen ein.
Also das wird auch genutzt? Also
das wird genutzt.
Das läuft, der Laden läuft.
Also da laufen Leute durch die Straße, die sagen, sie kriegen da so schön billig Schuhe oder schön billig Hosen.
Da kauft man sich sein Nazi-Outfit dann.
Ja, es gibt selbstverständlich auch andere Geschäfte in Berlin, wo man sich Schuhe oder eine Hose kaufen kann. Und ich glaube, man fährt dahin, weil man die rechte Szene unterstützen möchte. Also einen anderen Grund kann es eigentlich nicht geben.
Jetzt hatte mir jemand erzählt, dass es für Leute, die sich dort engagieren, dadurch, dass da die rechte Szene sich geballt oder gebündelt unterwegs ist, recht schwierig war und dass sich da Leute, Bezirkspolitiker oder Leute auch zurückgezogen hatten, weil sie einfach Angst hatten persönlich, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Und wie ist die Stimmung da, wenn ich da was machen will als Antifa, als Mensch, der keine Lust hat auf Nazis? Wie ist das?
Naja, man muss die Aktivitäten, die man da entfaltet, gut absichern. Das heißt also, man kann nicht mit 2 Leuten einen Infotisch machen oder Flugblätter verteilen, sondern man muss das mit 20 Leuten machen. Man kann da auch Demonstrationen machen, aber da müssen dann schon auch mehr als 20 Leute hinkommen. Wir machen ja auch verschiedene Veranstaltungen da, aber man muss einfach damit rechnen, dass die rechte Szene sich davor aufbaut. Aber ich sehe nicht ein, dass ich das deswegen einstelle, sondern ich will das dann auch durchsetzen, die Dinge, die wir da angehen. Und gut, da muss die Polizei ja dann auch nachhelfen, wenn es ganz schlimm wird. Es ist natürlich immer so, dass politische Gegner also ich sage immer in Anführungsstrichen politische Gegner, weil im Prinzip ist ja alles ein politischer Gegner für Neonazis, also auch die Polizei, kann da Probleme bekommen. Heißt aber nicht, dass jeder die bekommt. Also bei uns werden da mal Hakenkreuze gesprüht und es gibt da irgendwie Sachbeschädigungen, aber ich kann mich da schon noch frei auf der Straße bewegen.
Ihr sitzt da mittendrin?
Ja. Wir sitzen direkt am S-Bahnhof Schöneweide und wir sind sicherlich auch schon, also wir sind schon öfter Ziel von Angriffen gewesen. Flaschen werden auf die Einrichtung geschmissen mit Böllern drin oder es gibt Kundgebungen der Neonazis davor, wenn da eine Veranstaltung stattfindet. Es gab diverse Sachbeschädigungen, also es sind alle Scheiben eingeschlagen worden. Das Sicherheitsglas, man muss da schon ein bisschen kräftiger draufhauen mit einer Axt oder so, damit das kaputt geht. Wir haben so Jalousien außen dran, die mehrfach also so zerstört wurden, dass die zum Teil abgerissen sind oder nicht so eingedellt waren, dass man die nicht mehr auf- und zumachen konnte. Es gab Sprühereien, aber wir haben seit Juni oder Juli 2011 Stahlgitter vor den Fenstern und Türen und die halten eine ganze Menge ab. Ist aber auch nicht ganz billig. Also man muss an so einem Standort, ist es schon in Ordnung, so ein Projekt zu machen.
Ja.
Auch Veranstaltungen und das Thema zu bearbeiten. Aber man kann das nicht einfach so machen, wie man es vielleicht in einem Laden in Friedrichshain machen würde. Mit einer Glasfassade und dann nichts absichern oder so.
Das heißt, euer Ziel ist schon, dass da Leute hinkommen und Gegenprogramm machen.
Genau. Und wir wollen auch diejenigen, die sich im Bezirk gegen Neonazis engagieren, bei uns in der Einrichtung sehen und auch mit denen zusammenarbeiten.
Und sind es Leute, also wer sich da jetzt engagiert, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ganz?
Auch das ist eine relativ breite Mischung. Also da hat man von den Kleingärtnern bis zum Bürgermeister oder auch Anwohner, können Lehrer sein, Lehrerin, alles Mögliche. Also es gibt auch eine Antifa-Gruppe, aber die ist nicht so oft präsent vor Ort. Aber eben, weil die auch zu stark im Fokus von Neonazis wäre. Aber ansonsten, also es läuft jetzt auch einiges an, gerade durch die mediale Präsenz von Schöneweide Und auch dadurch, dass die Leute das in Nachrichten sehen, dass sie auch immer Probleme mit Neonazis haben, kommen schon viele vorbei. Auch bei mir, so tagsüber klingeln an der Tür, sagen, sie wollen was machen. Und da muss man natürlich entsprechende Gegenangebote da haben.
Genau, vielleicht das war ja oft so, wenn an irgendwelchen Orten Nazis aktiv sind, dass die Stadtverwaltung, Bürgermeister etc. ja das immer gerne klein geredet haben und gesagt, ah nee, das ist ja hier so Einzelfälle und da ist eigentlich gar nicht so schlimm und so, um den Ruf zu schützen. Wie ist da die Erfahrung gewesen in Schöneweide?
Naja, aus dem Zeitalter sind wir irgendwie langsam rausgewachsen. Also dadurch, dass wir eben schon seit vielen Jahren mit dem Problem zu tun haben. Aber wir haben es eben nicht nur in Schöneweide, sondern bei uns hat sich im Bezirk einiges verändert, nachdem die NPD-Bundeszentrale aus Hannover nach Berlin gezogen ist. Das war ungefähr im Jahr 2000. Genau. Ja. Nach Köpenick, da hat sich dann ein bezirkliches Bündnis gebildet, Bündnis für Demokratie und Toleranz. Es hat sich ein Jugendbündnis, Bundstadt Braun, gegründet. Und 2006 ist dann auch die NPD mit einer Fraktion in die Bezirksverordnetenversammlung eingezogen, unter anderem mit dem Bundesvorsitzenden Udo Vogt. Und das hat schon viel beigetragen zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Also man konnte es nicht mehr leugnen. Während früher, also da haben schon auch viele Angriffe stattgefunden, auch viele derbe Angriffe, wo es mehr harte Verletzungen gab. Das passiert heute auch noch, ist aber eher so sporadisch. Also während man früher vielleicht so 50 Angriffe im Jahr hatte, hat man heute 10. Das ist nicht mehr so viel, vor allem nicht auf dem Gesamtbezirk.
Und macht sich das bemerkbar jetzt in Wählerzahlen, also in Schöneweide da in dem heißen Eck? So sehe ich das, wenn ich meine Karte anschaue?
Ja, das sieht man. Man sieht, dass da die NPD gewählt wird. Jetzt nicht von 50% oder so, aber mal so eine 12% oder sowas findet man schon.
Okay.
Das hat aber auch immer was damit zu tun. Wie hoch ist der Wähleranteil überhaupt? Also wie viele Leute gehen zur Wahl? Je weniger das sind und wenn die NPD da schafft, ihre eigenen Wähler zu mobilisieren, dann hat das natürlich auch so eine Auswirkung. Und man muss auch sagen, es gibt eine Stammwählerschaft, die auch immer wieder NPD wählen würde. Die finden das richtig. Es sind nicht nur verirrte Protestwähler.
Nee, das ist ja auch eine falsche
Analyse. Genau, es gibt Leute, die haben rechtsextreme Einstellungen und auch solche wohnen in Schöneweide.
Genau, ich meine, es gibt ja seit Jahren diese Studie deutsche Zustände von Heidmeier, der immer nach der schaut, wie viele Leute haben eigentlich ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild und das sind wie viel? Das sind 12 oder 14% in Deutschland oder sogar mehr, die wirklich auch solche, die das vielleicht nicht dann an der Wahlurne ausleben oder nicht jetzt Leute auf der Straße zusammenhauen, aber die so denken. Ne?
Ich meine, das genau. Ist ja immer so. Also Studien gibt es eigentlich, gibt's zwei Sachen, nämlich einmal deutsche Zustände, die 10 Jahre gelaufen ist, die hatte jetzt Ende 2011 die letzte Veröffentlichung. Mhm. Da werden also menschenfeindliche Einstellungen werden untersucht und da hat man alles Mögliche drin. Da gibt es zum Teil Ausschläge bis zu 40% oder so. Dann gibt es die zweite Studie, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgegeben wird. Das ist dann immer die Mitte in der Krise, die vom Rand zur Mitte. Es gibt dann unterschiedliche Namen, haben die einzelnen Studien. Und die untersuchen eben so ein Komplex, der zu Rechtsextremismus gehört. Also 5 oder 6 Einstellungsfragen, das hat sich aber auch, das passt sich dann immer an. Also auch Sozialdarwinismus ist dann so eine Kategorie, die dann neu mit reinkommt. Und die sagen zum Beispiel, man hat 2 bis 5%, die ein richtig festes rechtsextremes Weltbild haben. Dazu gehören dann aber einfach 5 Einstellungen oder so. Ne? Das ist Antisemitismus, Rassismus, Chauvinismus, Sozialdarwinismus.
Homophobie.
Ja, Homophobie auch. Aber es ist zum Beispiel auch das Frauenbild oder so, was mit reinkommt. Und wenn dann ganz viele dieser Einstellungsfragen übereinstimmen mit dem rechten Weltbild, dann werden die auch mit dazu gezählt. Aber was so rechte Einstellungen in der Bevölkerung angeht, sind das schon, ja, die haben auch in verschiedenen Themen einfach bestimmte Ausschläge. Also Rassismus darf man zum Beispiel auch nicht unterschätzen. Das ist ganz schön hoch.
Ja, das hat mich bei Heidmeier auch immer ganz schön schockiert, dass da irgendwie 40% oft eben solche Einstellungen teilen.
Ja, oder etablierten Vorrechte, ne? Also sowas wie Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, die alle hinnehmen.
Jetzt habt ihr dort euer Zentrum, ihr macht da Aktivitäten. Wie wird denn versucht, Leute, ich weiß nicht, wie ist denn der Ansatz? Gehe ich da, ich will ich jetzt die Rechten aus der rechten Szene rauskriegen oder will ich verhindern, dass Jugendliche rechts werden? Oder was wird da gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Ziel ist natürlich, eine Gesellschaft so stark zu machen, inhaltlich so stark zu machen, dass sie der Auseinandersetzung gegenüber rechts gewappnet ist. Und das heißt also eine inhaltliche Auseinandersetzung, das findet nicht häufig nicht statt. Man sagt einfach nur, NPD ist böse, will nichts mit zu tun haben. Aber wenn dann NPD-Kader einfach in Bürgerinitiativen eintreten, in Vereine eintreten und da irgendwie agieren, dann wird das gar nicht als rechtsextrem wahrgenommen. Obwohl das inhaltlich natürlich schon sowas ist. Ne? Da steht dann die Volksgemeinschaft im Mittelpunkt, stehen bestimmte Formen der Kindererziehung im Mittelpunkt. Und das, deswegen ist es wichtig, gerade auf diese Einstellung einzugehen, zu zeigen, was macht eine rechtsextreme Ideologie aus. Und dann kann man nämlich auch besser gegen solche Dinge vorgehen. Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch einfach die Strukturen, gegen die man was machen kann. Und das heißt, mit Vermietern sprechen, man kann mit Wohnungsbaugesellschaften sprechen, was da für Leute so bei ihnen einziehen. Man kann dafür sorgen, dass Mietverträge anders aussehen. Man kann an Jugendeinrichtungen, Schulen, wir haben die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Schöneweide, mit denen kann man zusammenarbeiten. Es gibt aber auch einfach so Beratungszentren, Senioren, Clubs, da geht man hin, erzählt denen, was man so macht, was es für bezirkliche Bündnisse gibt, wo man sich vielleicht auch engagieren kann. Es gibt so ein Fest für Demokratie, das immer am S-Bahnhof Schöneweide stattfindet, einmal im Jahr, wo sehr viele zusammenkommen. Ja, sowas
am
eben.
Am S-Bahnhof Schöneweide?
Ja.
Das ist dann wirklich jetzt nicht der...
Es soll auch nicht gemütlich sein, sondern es soll ein Zeichen sein.
Okay, alles klar, aber das heißt, es ist quasi so der schönste Ort, den Schöneweide hergibt? Oder?
Nee, es ist nicht der schönste Ort, sondern dieses Fest ist entstanden aus der Idee, diesem Angstraum Schöneweide, also dadurch, dass die Rechten eben diesen Bahnhof immer besetzen, und zwar jeden Tag im Jahr, dem wenigstens an einem Tag im Jahr was entgegenzusetzen und da einen Ort zu schaffen, okay, an dem sich Leute darüber informieren können, okay, was haben wir denn für Einrichtungen im Bezirk, was haben wir vielleicht für Vereine, was gibt es so für Aktivitäten, dann auch ein Konzert zu machen, politische Diskussionen stattfinden zu lassen. Genau.
Okay.
Dass also diejenigen, die sonst Opfer von Rechten werden, an dem Tag
auch sich da aufhalten. Auch mal zum S-Bahnhof Schöneweide.
Ist das genau, schlimm? Ist der, ganz angstfrei. Das heißt, du hast gerade gesagt, der S-Bahnhof ist besetzt.
Naja, man muss sich ja nur 10 Minuten hinstellen und dann kommt einem schon jemand mit einem Nazi-T-Shirt.
Okay, also das heißt, wer mal Nazis sehen will, muss da zum S-Bahnhof.
Da muss man sich da nur hinstellen und 10 Minuten warten.
Ja, das vielleicht kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich habe ja in Adlershof studiert, das liegt ja, wenn man jetzt aus Berlin kommt und in den Osten fährt.
Nur 2 S-Bahn-Stationen weiter.
Genau, zwei, also kommt Schöneweide, dann kommt Betriebsbahnhof Schöneweide, dann kommt Adlershof. Da ist also auch ein Publikum unterwegs, dass man echt staunt. Da kann man richtig staunen. Das war immer so ein... Andererseits konnte ich auch verstehen, dass hier alle so gefrustet sind, weil das jetzt... Entschuldigung, ich weiß, du kommst aus Adlershof, aber Adlershof ist jetzt wirklich nicht der schönste Teil Berlins.
Man kann sich ja entscheiden, genau, wie man so wird im Leben. Und man kann sich auch entscheiden, was man macht.
Ja, das also ist keine Entschuldigung. Ich wollte nur so kurz diese Stimmung... Es begab es sich mal, dass in meiner wilden Jugend war ich also auf einer Party und wollte dann noch zu einer anderen Party fahren. Und dann ist mir es dummerweise passiert, dass ich in dieser S-Bahn saß, die nach Grünau fährt. Also genau diese S-Bahn, die fährt dann so Schöneweide, Adlershof und so. In dieser S-Bahn saß ich und wollte eigentlich nur irgendwie ein paar Stationen fahren, aber es waren halt doch so viele Stationen, dass ich eingeschlafen bin in der S-Bahn. Und dann aufwachte in Grünau, nachts um, weiß ich nicht, war irgendein Samstag, die fuhren da wohl die Nacht durch und ich stieg dann also mit meinem damals so, weiß ich nicht, so 20, 30 Zentimeter Iro und meiner entsprechenden Kluft dann irgendwie aus der Bahn aus, war noch so ein bisschen vernebelt, weil ich ja gerade ein schönes Nickerchen gehalten hatte. Und dann randalierten da auf diesem S-Bahn-Gleis, an dem ich gerade ausgesetzt wurde, so eine Gruppe Nazis. Und die waren schon so aggressiv, dass sie sich da gegenseitig irgendwie am Schubsen waren und mit Mühe und Not ihren Frust irgendwie auf die Mülleimer und auf die Glasscheiben kanalisieren konnten. Und ich stieg irgendwie als Einziger aus dieser Bahn aus und dachte so, ja, So, das sind so die Geschichten, so fangen die an, womit so längere Krankenhausaufenthalte anfangen. Und hatte, war dann relativ schnell wach und hatte sehr große Angst und versteckte mich dann hinter diesem Häuschen, wo die Ansagemenschen drin sind. Nachdem ich versucht habe, da vielleicht jemanden zu kontaktieren, der mir eventuell Einlass gewähren will, aber die waren natürlich auch schon längst nicht mehr da. Und dann habe ich also gedacht, so, okay, jetzt überlegen, wie kann ich lautlos und schnell töten, falls mich irgendwie einer entdeckt. Ja, der darf ja, den muss ich ja so schnell quasi außer Gefecht setzen, dass der nicht die anderen informieren kann, weil die machen einfach keine Kompromisse, die nehmen keine Gefangenen mehr. Also die waren einfach total aggressiv und betrunken. Ich stand da und schwitzte irgendwie Blut und dann hat auch noch einer irgendwie 1 Meter oder 2 Meter neben mir gepinkelt und hat mich irgendwie nicht gesehen. Ich hatte natürlich eben schon so eine Kapuze über und hatte also eine Riesenangst. Und wusste auch, es gab nur einen Ausgang von diesem Gleis und ich musste früher oder später an denen vorbei, es sei denn, deren Bahn kommt vor meiner, mit welcher Bahn auch immer sie fahren wollten. Und ich musste quasi auf das andere Gleis und ich wusste, ich muss an denen jetzt vorbei. Und dann stand ich da so und wartete und die randalierten da vor sich hin und schlugen sich gegenseitig aufs Maul. Und dann kam meine Bahn auf dem anderen Gleis. Und dann habe ich quasi meine Deckung verlassen und rannte da lang. Und die haben mich auch sofort gesehen, sofort hinter mir her. Und ich bin wie ein Irrer dann da durchgerannt und dann auf dem nächsten Gleistreppe wieder rauf und dann entlang der U-Bahn gerannt, bis die roten Lampen blinken. Und so gedacht, so okay, einen Waggon schaffst du noch. Und in die letzte Tür quasi dann so mit dem Zugehen bin ich reingesprungen. Und hatte quasi dann, die mussten ja, sind dann quasi am Bahnhof zurückgeblieben und ich war gerettet und griff dann irgendwie so in meine Tasche und wollte irgendwie, genau, nein, das war schon viel früher. Viel früher hatte ich schon festgestellt, ich hatte mein Handy nicht mehr. Das hatte mir nämlich jemand, weil ich geschlafen hatte, geklaut. Dann griff ich in meine Tasche und wollte das Bier, was ich da noch hatte, was ich von der Party mitgenommen hatte, trinken auf diesen Schreck und es war ein alkoholfreies Bier.
Und das ist jetzt die.
Ja,
das war
ein alkoholfreies Bier.
Das war, wo ich das erste Mal in meinem Leben 20 Minuten konstant große Furcht hatte.
Wie ist das denn bei dir? Wurdest du schon bedroht? Ich meine, du bist da aktiv. Hast du da Angst?
Also zurzeit habe ich keine Angst, weil es ist eher so, je mehr man in der Öffentlichkeit auftritt, desto weniger passiert einem auch.
Ist es so?
Es ist so. Also wenn ich heute zusammengeschlagen werde oder morgen, dann wird das sicherlich irgendwo in Nachrichten kommen. Und damit tun die sich auch keinen Gefallen mehr. Also ich bekomme morgen zum Beispiel einen Preis für Zivilcourage des Bezirks verliehen.
Okay, na, herzlichen hallo. Glückwunsch.
Ja, herzlichen
Glückwunsch. Aber interessiert die das denn, dass, ob das in Nachrichten kommt oder nicht? Sind die?
Naja, schon doch langsam. Also es ist so, viele von denen waren ja schon in Haft und sind immer so kurz davor, wieder einzuwandern. Und wenn dann auch noch so jemand wie ich, dann wissen die, die kennen uns vielleicht und die kennen auch unsere Namen. Also erstmal sie mit selbst mit Namen anzusprechen, ja, zu sagen, ich zeige dich als Ersten an, das wirkt auch. Aber letzten Endes ist es auch so, ich meine, ich bin ein kleines deutsches Mädchen mit blonden Haaren. Man sieht es mir auf der Straße überhaupt nicht an. Ich bin nicht mit Bildern irgendwo im Internet präsent. Ich bin nicht in jeder Fernsehsendung zu sehen. Bei Leuten, die da zu sehen sind, ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber also seitdem ich die Arbeit mache, geht es mir eigentlich trotzdem ganz gut.
Aber die also machen doch ihre Sammlung, also die werden ja jetzt keine Schwierigkeiten haben.
Machen die, aber bin ich nicht mit drin.
Echt nicht?
Nö.
Okay.
Also ich war lange Zeit mit drauf auf den Listen.
Ja.
Aber dann irgendwann nicht mehr.
Genau, da gibt es ja auch gerade.
Also ich war auch als Jugendlicher, also auch 98 oder 97 oder sowas, war ich auf so Listen drauf.
Da. Pflegen die
da, wo nur 20 Leute drauf waren, da habe ich es auch geschafft, drauf zu sein.
Wie kommt man denn dann von der Liste wieder runter? Also irgendwann
ich glaube, man ist einfach nicht so präsent bei Nazi-Aufmärschen und doch einfach nicht so vom Gesicht her. Die brauchen halt öfter die Auseinandersetzung. Also wenn ich jetzt in diese Läden reingehen würde oder mich auch bei Kundgebungen direkt mit denen unterhalten würde, ja, dann nehmen die einen irgendwann wahr als, weiß ich was, Feind oder so. Aber so ist das Gesicht einfach nicht präsent und so besonders sehe ich dann auch nicht aus, dass die sich das merken können.
Aber du kennst die. Du könntest jetzt sagen, du heißt so und so.
Und du kämpfst und wahrscheinlich nicht auf ihrer Ebene, ne? Also
naja, und ich, also davon abgesehen, so ein bisschen Hemmung haben die schon, Frauen zu schlagen. Also die haben ja dann auch so irgendwie so ein ominöses Ehrgefühl. Und dann weiß ich auch einfach, welche Situationen können brenzlig werden, was sollte ich vielleicht nicht machen. Und dann haue ich auch ab. Also ich bin als Jugendliche schon öfter auch gerannt. Ich war auch häufig bei Angriffen mit dabei, aber man weiß dann einfach, okay, hier muss ich jetzt wegrennen, in den nächsten Busch rein und so. Das kenne ich auch, aber mir ist dann nie was passiert.
Und aber also auch brenzliche Situationen, irgendwie, was weiß ich mal, ich meine, wenn du sagst, die greifen eure Einrichtung da an, dann wäre es jetzt auch nicht mehr so weit, dass sie dich da mal, was weiß ich, auf dem Weg nach Hause mal anpöbeln oder so.
Naja, der Weg ist relativ kurz von meiner Einrichtung zum Bahnhof. Also ich muss eigentlich nur über die Straße rüber. Das sind ungefähr 50 Meter. Und dann müssten sie entweder am Bahnhof was machen oder, also es ist einfach nicht so gut, um sich da irgendwo aufzuhalten und zu warten. Es ist keine Auflauerstelle. Mhm. Und es ist auch so, dass wir natürlich diverse Partnerschaften mit der Polizei haben, wo wir dann immer anrufen können und sagen können, hier sammelt sich so ein Mob, es sieht alles irgendwie komisch aus, überprüfen Sie die mal.
Ist die Polizei, der ja gerne und auch oft zu Recht vorgeworfen wird, dass sie auf dem rechten Auge blind sei, ist sie denn in Schöneweide? Sind die sensibel?
Durchwachsen. Sag ich mal, durchwachsen. Also die NSU hat jetzt sicherlich einiges dafür getan, dass auch die Polizeibeamten in Schöneweide ein bisschen sensibilisiert sind fürs Thema. Aber es gab auch immer schon welche, die das vielleicht mit so aufgegriffen haben. Wir haben auch bezirkliche Bündnisse, in denen die Polizei mit drin sitzt. Das sind dann vielleicht ein bisschen höhere Ebenen, die das auch als Problem ansehen und dann das immer nach unten anweisen. Sagen, hier findet eine Veranstaltung statt, da müsst ihr schützen. Oder also bei mir klingeln auch öfter mal pro Woche Polizeibeamte, die sich dann entweder neu vorstellen oder die wissen wollen, was machen wir für Arbeit, was machen wir für Veranstaltungen. Also das gibt's schon.
Könnte man jetzt auch sagen, die beobachten euch.
Naja, manchmal kommt es einem schon komisch vor. Also es gibt schon Tage, an denen die dann dreimal klingeln und immer nachfragen, ob was ist. Und dann weiß man nicht so richtig, warum die da immer klingeln. Entweder haben die Langeweile oder sie haben besondere Hinweise. Ich frage da manchmal nach, was ist heute eigentlich für ein Tag, dass sie hier dreimal klingeln müssen. Aber die sagen dann auch ja nur so Interesse halber. Man weiß es nicht,
Aber das heißt schon, dass die Polizei hat da jetzt mehr, durch Mediendruck entsteht da auch was bei denen. Ne?
Das ist sowieso.
Sie lernen eigentlich eher durch Druck.
Ja, und es ist natürlich eine hierarchische Struktur. Ja. Und sie müssen dann auch das, was ihnen von oben gesagt wird, umsetzen.
Das heißt, politisch seid ihr in Schöneweide, hast du das Gefühl, läuft das gut an, die Aktionen gegen rechts oder...
Ja.
Kann es besser laufen?
Es kann natürlich besser laufen, aber vielleicht schaffen wir es auch in ein paar Jahren, das besser hinzukriegen. Und besser läuft es genau dann, wenn sich besonders viele Leute engagieren und besonders viele Leute einfach das tun, worauf sie auch Lust haben. Ne? Also das sind auch Kunstprojekte, kulturelle Veranstaltungen, die dann einfach ein Gegenangebot schaffen.
Du hast ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen über die Finanzierung eures Projekts gesprochen. Und wie das ist ja... politische Frage.
Ja, das ist immer eine politische Frage. Also das Zentrum für Demokratie wurde eingerichtet, weil an der Bundeszentrale der NPD ein Schulungszentrum gebaut wurde und auch eingeweiht wurde. Da hat der Bezirk dann irgendwann gesagt...
Das ist in Köpenick.
Das ist in Köpenick, genau. Also eben in der Straße. Deswegen war auch das Zentrum für Demokratie anfangs in der Nähe der Seelenbinder Straße. Allerdings in einer alten Zelle untergebracht, in einem ehemaligen Knast. Und weil das nicht so schön war und auch etwas bedrückend, ist dann die Einrichtung umgezogen. Erst in die Nähe des S-Bahnhofs Schöneweide und seit Ende 2010 sind wir direkt am S-Bahnhof.
Und ihr seid wie viele Leute?
Jetzt sind wir zwei.
Und wie so eine Finanzierung, die läuft dann so, das heißt, ihr beantragt mit Projekt, was ihr vorhabt und reicht das ein und dann?
Naja, mittlerweile haben wir ein Projekt, also dieses Zentrum für Demokratie ist was, das im Bezirkshaushalt verankert ist. Also wir müssen zwar immer wieder ein neues Konzept abliefern, aber es wissen schon alle, worum es sich handelt und dass sie das auch gerne haben wollen.
Und das steht auch nicht in Gefahr, dass das mal nicht mehr so ist in Zukunft?
Sowas ist natürlich immer auf der Kippe, wackelig, ja. Weil auch immer irgendwo Geld eingespart werden muss. Und wenn man keinerlei Aktivitäten entfaltet oder auch nicht wahrnehmbar ist, dann wird sowas natürlich weggestrichen. Aber jetzt gerade ist nicht die Zeit. Also einfach, genau. weil das Thema eben so präsent ist und auch in Schöneweide. Und deswegen will man auch genau in Schöneweide so eine Einrichtung haben und man sagt auch, man braucht das für den Bezirk.
Genau, ich meine, das war ja mal ein Thema kurz vor dieser NSU-Geschichte. War das mit den ganzen Projekten gegen rechts, die Mittel gestrichen, die diese Demokratieunterschrift da leisten mussten, damit keine Antifas unterstützt werden. Und da gab es ja schon, war ja schon so eine Streichung im Gespräch. Und das ist aber jetzt erstmal vorbei.
Naja, die Mittel haben einfach eine neue Bedingung bekommen, nämlich die sogenannte erweiterte Demokratieerklärung, die also nicht nur heißt, dass man sich selbst auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, sondern dass man auch dafür garantieren kann, dass es alle Projektpartner und Kooperationspartner tun und Einzelpersonen, mit denen man so zu tun hat. Und was grundgesetzkonform ist und was nicht, das definiert halt der Verfassungsschutz. Und der ist schon eine Behörde, die auch politische Entscheidungen trifft. Ich würde sagen, nicht jeder, der im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, ist auch verfassungsfeindlich. Das sind einfach auch politische Entscheidungen, die da drin. Das
sieht man ja gerade mit der Überwachung.
Ja, richtig, von, das sieht man darin. Und letzten Endes sollen
den Reformen.
Sollen Projekte gegen rechts, die über Bundesmittel finanziert werden, eben diese Erklärung unterschreiben, dass sie auch auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Leuten da zusammenarbeiten, die im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Das spielt schon eine Rolle für uns, weil wir nicht immer nur eine bezirkliche Finanzierung haben, sondern dass auch immer kofinanziert wird über Bundesprogramme.
Okay, so. Das heißt, konkret würde das heißen?
Konkret hieß das im letzten Jahr.
Kein dass Bündnis uns, mit der Antifa, die da drin steht,
ja, zum Beispiel? Ja, auch nicht mit der Linkspartei und auch nicht, wenn die DKP mit drin ist. Ist aber schwierig, weil eine BVV, die ja eigentlich auch zustimmen muss, wenn man einen lokalen Aktionsplan haben möchte, also Bundesmittel, die entscheidet also auch darüber.
Und da sitzt sich ja auch die Linkspartei drin,
da
oder?
Da sitzt die Linkspartei mit drin. Naja, das ist halt für den Bezirk Treptow-Köpenick, ne? Also da hat man schon einen gewissen Anteil, auch Linkspartei. Ja, also die entscheiden ja eigentlich darüber. Oder müssen ihr okay dazu geben und danach mal Bundesmittel beantragen. Und dann kriegt man die auch. Für uns hat das schon eine Rolle gespielt im letzten Jahr, weil wir Bundesmittel erhalten hatten. Unser Trägerverein hat dann gesagt, als einer von sehr wenigen, dass sie die Klausel nicht unterschreiben werden. Mhm. Und damit sind uns auch ungefähr 40.000 Euro weggebrochen. Wir bekommen 35.000 vom Bezirk, also ist ungefähr die Hälfte der Finanzierung weg gewesen. Naja, und dann gab es lange Diskussionen, viele Auseinandersetzungen. Irgendwann haben sich neue Träger gefunden, die kleinere Projekte.
Dann wieder.
Ja, die uns dann gefragt haben, ob wir es dann machen, wenn sie dann unterschreiben. Ja, also wir haben schon noch das Problem mit der Klausel. Es wäre besser, wenn die nicht da wäre, aber jetzt muss man irgendwie einen pragmatischen Umgang mitfinden.
Ja, also ich meine, das ist diese Klausel, vielleicht noch, um das nochmal zu erklären, ist eben, dass die Leute unterschreiben müssen. Das hast du ja gerade schon eigentlich erklärt. Genau, und das macht aber einfach, ich meine, es ist ja so, dass gerade, also ich in vielen Bereichen auch die Antifa einfach gute Arbeit macht. Also ich erinnere mich an Fälle in Freiburg, wo die Antifa irgendwie Ermittlungsarbeit gemacht hat, die
auch Polizei. Auch in Berlin und auch in Schöneweide.
Und eben teilweise ein besseres Bild auch hat über die rechte Szene und eben wichtige Arbeit macht. Und man sagt eben, ja, die sind nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Weil Antifaschismus ist ja keine Lösung, das meinte doch letztens auch der sächsische Innenminister in Bezug auf Dresden. Also das hat schon von vielen, hast du da von anderen Initiativen auch gehört, dass das die Arbeit erschwert hat?
Ja, schon. Aber letzten Endes ist es so, dass wir, wenn der Berliner Verfassungsschutzbericht bestimmte Antifa-Gruppen nicht auflistet, dass wir dann schon mit denen zusammenarbeiten können.
Ja.
Und dann müsste auch erstmal im Bundesministerium ankommen und sagen, hier, ihr habt da in eurem Bündnis für Demokratie und Toleranz die DKP und die Linkspartei sitzen und deswegen finanzieren wir jetzt nicht irgendeine andere Vernetzungsstruktur oder so.
Also auf sowas wird dann kein, wenn es ist ein großes Bündnis und dann kann ich sagen, weil da ein paar Bündnispartner nicht dem Verfassungsschutz in den Kram passen, kann ich Projekte gefährden.
Ja, dann wäre es so, dass wenn das Bundesministerium anfängt, da rumzusticheln, dass man dann die Gelder zurückzahlen muss.
Ja, krasses.
Ja, und ich sehe das auch so, dass Antifa-Gruppen eine sehr wichtige Arbeit leisten, vor allem was Recherche angeht. Und ich weiß, also ich kann mir auch gut vorstellen, warum das so ist, weil da nämlich einfach eine andere Motivation da ist als beim Verfassungsschutz. Und obwohl die Techniken sicherlich andere sind, um an Informationen zu kommen, sind sie doch irgendwie ein bisschen professioneller.
Ja.
Also der Verfassungsschutz in Berlin, der wechselt zum Beispiel jährlich da wechseln die Mitarbeiter jährlich das Ressort. In einem Jahr machen sie rechts, in einem Jahr links, im nächsten Islamismus. Und da ist es natürlich schwer, gerade in der rechten Szene, bestimmte Kader ausfindig zu machen, die da auch aktiv sind, Entwicklungen zu beobachten. Dafür braucht man dann auch einfach Antifa-Gruppen. Ja. Und sie quengeln auch rum, dass sie nur 200 Mitarbeiter haben, ne?
Beim
Verfassungsschutz.
Hier in Berlin, oder? Ja. 200 für alles oder für nur rechts?
Für alles?
Für alles.
Aber ich würde mal sagen, zwei aktive Menschen von der Antifa können in so einem Bezirk wie Treptow-Köpenick mindestens genauso viele Informationen sammeln. Also sie haben sicherlich andere Möglichkeiten, weil sie eben nicht alles abhören können, keine Briefe öffnen und sich auch nicht in Veranstaltungen einsetzen, auch keine V-Leute haben. Aber irgendwie sind die Informationen doch ein bisschen aussagekräftiger. Und sie werden auch zur Verfügung gestellt.
Ja,
was der Verfassungsschutz ja nicht macht. Ich meine, die Berichte, da liest man genau die Sachen drin, die man schon weiß.
Ja, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, mit Daten, Erkenntnisse sammeln und den Verfassungsschutz, was die machen. Es gibt ja auch einen Haufen alternative Projekte oder Organisationen, die eben auch gucken nach rechten Übergriffen, was passiert wo.
Genau, also wir haben natürlich Antifa-Gruppen, die eigene Chroniken pflegen. Es gibt Reach-Out, die Opferberatungsstelle rechter Gewalt, die genau die Angriffe in Berlin dokumentiert. Solche Opferberatungsstellen gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern, hauptsächlich in Ostdeutschland. Ich selbst habe seit Ende 2007 ein Projekt unter meinen Fittichen, das sich Register zur Erfassung rassistischer, antisemitischer, homophober und rechtsextremer Vorfälle im Bezirk Treptow-Köpenick nennt. Und da können also Anwohner, Bürgerinnen des Bezirks mir Beobachtungen mitteilen. Das ist nicht als Denunziationsprojekt gedacht, also die Daten sind dann noch alle anonymisiert. Auch die Vorfälle werden anonymisiert ins Netz gestellt. Man kann sich das dann alles angucken.
Wo kann man sich das anschauen?
Unter register-tk.de. Da gibt es eine Chronik. Und pro Jahr kommen da so zwischen 120 und 190 Vorfälle zusammen.
In
Treptow-Köpenick, genau. Das sind nicht alles Angriffe. Davon sind ungefähr 70% Propagandavorfälle.
Heißt Aufkleber? Oder
Aufkleber, Sprühereien, Wahlplakate waren es jetzt nicht so viele. Also das sind vielleicht 5 Sachen oder so, die ich da dokumentiert habe. Nicht, weil es so wenig waren. Also es ist schon mehr passiert, aber man kann auch nicht jedes Wahlplakat da reinnehmen. Das sind aber auch Veranstaltungen, die stattfinden. Infotische von der MPD. Das kann aber auch mal ein Thorsteiner Verkaufsstand auf dem Volksfest sein. Das sind so Sachen wie die MPD, die sich beteiligt an Protesten gegen die Flugrouten, die stattfinden. Oder es sind auch rassistische Pöbeleien auf der Straße. Jetzt gerade habe ich was.
Pöbelei zählt? Nee, das ist nicht Propagandadelikte.
Das ist so eine Pöbelei-Bedrohung.
Pöbelei-Bedrohung,
ja. Genau. Angriff gibt es noch. Es gibt noch Sachbeschädigung. Genau, Angriff sind dann die Sachen, wo es schon eine direkte körperliche Auseinandersetzung gibt oder wo es so kurz davor ist. Also wo Menschen dann fast geschlagen werden und dann nur, weil entweder die Polizei einschreitet oder sie halt wegrennen können oder so, dann ist das aber trotzdem noch ein Angriff, weil wenn die stehen geblieben wären, dann hätten sie ja trotzdem was aufs Maul bekommen. Also das haben wir mit drin. Sachbeschädigung und dann gibt es noch so eine Kategorie Sonstiges. Das ist dann, wenn zum Beispiel irgendwo eine Party stattfindet, wo rechte Musik gespielt wird, irgend so eine Privatparty, das kann man dann schlecht als Veranstaltung oder so bezeichnen. Ja, weiß ich. Naja, also es sind sehr viele Vorfälle. Aber 70% sind ungefähr Propaganda. Das ist aber auch sehr durchwachsen. Also nicht jeder Aufkleber, sondern es sind da manchmal 100 Aufkleber, die geklebt werden. Ja. Oder es sind 20 Sprühereien, 20 Hakenkreuze oder so.
Muss sich schon lohnen, wenn man rausgeht mit der Sprühdose.
Ja, richtig.
Und ist das, seit wann nehmt ihr das auf, diese Daten?
Ich mache das seit Ende 2007. Da ist das Projekt gestartet. Also schon das ganze Jahr 2008 über, 2009, 2010, 2011 und jetzt geht's ins nächste Jahr.
Wie ist die Tendenz oder wie ist die Beobachtung?
Also so ein Register funktioniert halt nur, wenn nicht ich allein das alles sammle, sondern wenn andere Leute mir die Sachen mitteilen, die sie sehen und die sie so wahrnehmen. die Tendenz ist dahingehend, wenn man selber präsent ist, selbst viel an Vernetzungen teilnimmt, dass dann auch viele Meldungen eingehen. So. Und je mehr man auch mit dem Thema in Medien präsent ist, desto eher melden sich auch Leute, die davon vorher noch nie was gehört haben. Und es ist so, im letzten Jahr, also 2011, habe ich sehr viel aufgenommen. Also mit 190 Vorfällen schon die höchste Zahl. Und das, obwohl ich das nicht so aktiv betrieben habe. Ich hatte erst ab September überhaupt eine Finanzierung fürs Projekt. Aber es ist einfach durch die Arbeit, die man da direkt am Bahnhof Schöneweide macht und auch die anderen Aktivitäten, sind halt sehr viele Leute angekommen, haben gesagt, hier, ich habe da was beobachtet. Und dann kann man die auch nicht wegschicken und sagen, ja, warte mal ab, gibt gar keine Finanzierung, vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder was.
Okay, das heißt aber mit zunehmender Bekanntheit, dass es sowas gibt oder
das Projekte läuft
gibt, dann geht die Zahl hoch. Also da kann man ja nicht.
Ja, genau. Nee, man kann nicht einfach ablesen, sagen,
das ist jetzt mehr geworden.
Das geht nicht, aber man kann schon sagen, also weil gerade die Angriffe, die werden ja schon auch von anderen Einrichtungen dokumentiert oder auch Propaganda. Man kann schon sagen, okay, in dem Jahr habe ich in dem Ortsteil besonders viel Propaganda aufgenommen. Dann weiß man, dass da jemand wegzieht, irgend so ein Neonazi in einem anderen Bezirk. Plötzlich passiert da ganz wenig. Dann kann man schon sagen, okay, das wird wohl mit der Person zusammengehangen haben. Ah, okay, oder man kann sagen, oh, guck mal an, montagsabends habe ich ständig Sprühereien und Aufklebern, Schöneweide. Da wird wahrscheinlich am Montagabend was stattfinden, irgendeine Veranstaltung oder ein Treffen oder so ein regelmäßiges, dass das dann immer am Dienstag früh zu sehen ist.
Okay.
Sowas kann man machen.
Das heißt, ihr gleicht das auch ab mit anderen Initiativen, dass, wenn die jetzt was feststellen oder jetzt zieht ein Nazi um von Schöneweide nach woanders und auf einmal wird da geklebt, dann
kann man schon einfach sagen, wer es war. Ja. Genau, das geht schon. Und man kann natürlich auch sagen, dass mit der Eröffnung der Kneipe zum Henker wesentlich mehr Veranstaltungen Schöneweide stattgefunden haben. Das heißt also Demonstrationen, es können Infotische sein und es sind einfach so Konzerte oder Infoveranstaltungen, die dann in der Kneipe stattfinden.
Im Henker dann da. Ist, ja. ist da auch richtig was los? Ist das dann voll und was du da
mal? Es lief mal besser. Nee, ich war da nicht drin. Es ist auch nicht so angeraten, dass da Leute reingehen, die nicht zum festen Kern gehören.
Okay, das ist also schon so Szene.
Ja.
Türstehermäßig. Und wenn du nicht dazugehörst, dann.
Naja, die kennen sich halt auch alle untereinander.
Okay. Der Kneipentipp von.
Naja, man kann das vor allem auch austauschen mit anderen Stadtbezirken. Mhm. Also in Berlin gibt es noch in Pankow, Lichtenberg, Hohenschönhausen, in Marzahn-Hellersdorf. In Friedrichshain gibt es auch Register. Und es entstehen auch neue. Und ich sag mal, sowas wie Antifa-Chroniken, das gibt es auch in anderen Städten. Das sind aber ganz wichtige Informationsquellen, vor allem, wenn man dann mal gucken möchte, wie sich das entwickelt hat. Also ich habe im letzten Jahr sehr viel geguckt, wie die Tendenzen sind. Also gerade bei Angriffen oder bei Pöbeleien oder bei Demonstrationen oder so. Das ist dann schon spannend zu sehen, wie sich die Aktionsräume verändern, wie sich auch die Themen verändern. Also ich habe im letzten Jahr zum Beispiel besonders viel NS-verharmlosende Parolen aufgenommen.
Okay, das ist jetzt
gerade bei denen. Ja, das sind dann so Inhalte. Oder man weiß dann, okay, 2009 sind besonders viele inhaltliche Veranstaltungen zu dem Thema gelaufen. Mhm. Wenn dann 2010 auch viele Parolen auftauchen dazu, dann gibt es da schon einen direkten Zusammenhang.
Dann hat die Propaganda oder das gewirkt.
2008 haben sich zum Beispiel immer noch vom Bundesverband der NPD ihre Materialien bestellt. 2009 waren dann mehr eigene Sachen dabei. Also
ist das eine Beobachtung, dass die mehr eigene Sachen machen, dass die auch selber kreativer werden?
Naja.
Also
ich sag mal, mit diesen autonomen Nationalisten. Also das, was ja eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen hat. Also ich glaube so um 2002, 2003 waren da so die ersten Tendenzen zu sehen. Haben sich ja auch neue Aktionsformen eingeschlichen. Ne? Also das war dann einfach Sprühen gehen, Sprühschablonen und sowas, aber das haben wir eigentlich auch schon seit 2008 im Bezirk. Dass sie so Graffitis machen, dem man das vielleicht nicht ansieht, aber dann ist der Inhalt ist dann schon eindeutig rechtsextrem.
Die autonomen Nationalisten, die halt einfach auch linke Symbolik umdeuten, ne? Oder so eine.
Ja, oder eher so irgendwie so ein bisschen abwandeln.
Abwandeln, mit surfen und irgendwie so, also das bewusst auch machen.
Ja, weil als kreativ kann man es eigentlich auch nicht direkt bezeichnen. Weil manchmal ist es so richtig stumpf nur.
die versuchen irgendwie den rebellischen
Gestus.
Das rebellische Oeuvre.
Zu besudeln. Ja, aber ist ja auch eine Strategie, also die man jetzt nicht wegdiskutieren kann als eine. Also ist eine
nach außen hin. Nach außen hin tun sie es, aber nach innen ideologisch sind sie trotzdem noch einfach richtig konservativ.
Nee, ich meine, das will ich gar nicht sagen.
Nee, das ist aber auch so ein. Das kommt bei ihnen dann auch irgendwann an, ne? Also bei Leuten, die einfach nur scharf drauf sind, was zu machen, was ein bisschen rebellischer ist. Die schnallen das schon nach 2 Jahren, dass so rebellisch dann doch nicht ist, ne? Also vor allem bei Frauen, das ist schon schwierig. Also man wird ja da schon eindeutig in eine Rolle gedrängt.
Bei Nazis,
ja, Hausfrau und Mutter. Und da stößt man dann schon früher oder später an Grenzen, auch wenn das erstmal so nicht wahrnehmbar ist bei Demos.
Ja. Wobei ich diese autonomen Nationalisten in einem Punkt immer gefährlich fand von einer Außenwahrnehmung. Ich nehme jetzt mal irgendjemand, der so mit Antifa und Rechten eigentlich nichts zu tun hat, und jetzt kommen die und die sehen irgendwie ähnlich aus. Das sind vielleicht andere Parolen oder andere, aber das führt natürlich dazu, das führt genau zu dieser Links-Rechts-Gleichsetzung. Ne? Also von dem her ist, finde ich, die Strategie, die da eingeschlagen haben, so doof nicht, auch wenn es total einfallslos ist, sich irgendwo draufzusetzen und deren Bilder zu nehmen oder
Gestus. Ja, aber deswegen muss man ja auch nicht, also darf man halt nicht nur mit so optischen Kriterien, sondern muss halt inhaltlich rangehen.
Ja. Nochmal zu diesem Register, gibt es da, ich frage, weil eigentlich mich mein Freund, der wollte auch mal so eine Datenbank machen, da ging es allerdings um Polizeigewalt. Wäre es da sinnvoll eigentlich, wenn er was programmieren würde, wo verschiedene Initiativen in eine Datenbank was reinmachen könnten, damit nicht jeder nach seinem, also damit man da so eine, das irgendwie größer darstellen kann und auch da diese Arbeit, die ja irgendwo die beobachtend ist und die eben neben Polizeistatistiken und Verfassungsschutz und so und einfach nochmal eine zivilgesellschaftliche Ebene reinbringt, da was zu machen?
Ja, würde schon Sinn machen.
Okay,
ich habe meine Daten auch schon zur Verfügung gestellt für Leute, die sowas sich ausgedacht haben. Und es ist auch so, dass wir mit den anderen Registern haben wir einheitliche Kriterien entwickelt.
Ah, okay.
Das heißt also, man kann eigentlich mit der gleichen Tabelle aus unterschiedlichen Stadtbezirken arbeiten.
Das heißt, man könnte eigentlich so ein Tool aufsetzen und dann.
Könnte man.
Ah, okay. Falls da irgendjemand ist, der programmieren will und was Gutes machen will.
Also es gibt auch in Leipzig gibt es zum Beispiel eine Chronik, da ist die Internetseite Chronik.LE, die haben das mit einem Kalender und auch mit so unterschiedlichen Ortsteilen, die dann verschiedene Farben haben. Okay. Also wenn man da so ein bisschen Muße hat, dann kann man das machen.
Open Data gegen rechts.
Aber ich bin immer über HTML nicht hinausgekommen.
Chronik.LE?
Mhm. Chronik.LE.
Ah.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob da nicht noch was hinten reinkommt.
Ja, sprecht mich weiter, ich suche das mal raus.
Was könnten denn jetzt Leute machen, die nicht in Schöneweide wohnen, die irgendwie in Berlin wohnen? Es ist wahrscheinlich schwierig für Leute, die nicht in Berlin wohnen, sich in Schöneweide zu engagieren, aber was kann ich denn machen, wenn ich in Friedrichshain, in Kreuzberg, in Prenzlauer Berg oder wo auch immer wohne?
Man könnte natürlich zu den Veranstaltungen kommen, die wir da machen, ne? Aber am besten ist es natürlich, wenn da Demos stattfinden oder Kundgebungen, da auch Leute hinkommen, weil natürlich in einer etwas größeren Menge sich auch Anwohner ein bisschen wohler fühlen. Hm. Also es ist schon auch so, dass sich Anwohner so ein bisschen mit unter das Protestpotenzial mischen, die trauen sich aber immer nicht so richtig, wenn da nur ein paar Leute stehen.
Das heißt, da mal, also eine große Demos wären gut und wird auch von den Nazis als, das finden die bedrohlich dann, oder wie
ist? Naja, was heißt bedrohlich? Es ist halt eindeutig gegen sie gerichtet, ne? Also Angst müssen sie jetzt nicht deswegen haben, aber sie gehen dann schon vorher sprühen und machen sich extra T-Shirts, wo irgendwie drauf steht, Schöneweide ist unser Kiez oder wie das halt überall, dann sprühen die das überall an der Demo-Route. Oder wir hatten auch einen Spaziergang zu jüdischem Leben, ich glaube, das war 2009, oder 2010, da haben sie dann überall Parolen an die Route gesprüht, die schon ein bisschen derbe waren. Also Grüße aus Buchenwald, baut mehr KZs. Einfach, also schon Dinge, bei denen sich ältere Menschen, die das vielleicht auch miterlebt haben, schon, wo die dann auch schockiert sind. Ich weiß dann, das ist einfach nur aus Provokation. Kann damit natürlich auch umgehen, aber andere Leute überhaupt nicht. Also sie versuchen da eher mit ihren Mitteln zu sticheln.
Hm. Und das gehört aber schon zum Stadtbild in Schöneweide. So also wenn ich da rechte Parolen, Symbolik.
Also wenn bei mir Presse vorbeikommt, die gern was sehen möchte, dann schicke ich die 100 Meter weiter und dann finden die das auch.
Ja,
obwohl vieles auch weggemacht wird, aber es erscheint dann auch immer wieder neu. Wir haben da so einen Fußgängertunnel direkt am S-Bahnhof Schöneweide mit so einem Graffiti drin, einem ziemlich großen, also es ist glaube ich insgesamt 100 Meter lang oder so, auf zwei Seiten. Das sollte dann auch etwas gegen diesen Angstraum S-Bahnhof Schöneweide machen und das wird natürlich ständig vorgekritzelt mit irgendwelchen Hakenkreuzen, Parolen, Sieg Heil, der 88. Für alle, die es nicht wissen, die 88 steht für Heil Hitler.
Sowas macht ihr auch, oder? So Aufklärung, was rechte Symbolik, wie erkenne ich die denn
genau, überhaupt? Genau, das machen wir also auch. Aber ich bin dann immer erstaunt, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht wissen, dass die 88 Heil Hitler heißt. Hatte ich jetzt aber am Montag gerade erst wieder ein Gespräch. Da wussten das Leute auch nicht.
Und 18 und so, ne? Da,
18, 28.
Was ist 28?
Blood and Honor.
Ah, stimmt, genau. Hey, Fremdsprachen.
Aber wir haben noch was Neues, die 22.
Oh, was ist das?
V-Vandalen.
Die V-Vandalen.
Also 22 ist der 22. Buchstabe im Alphabet, also so originell ist dann doch wieder nicht. Das ist das V und das V steht für die Vandalen. Vandalen sind eine Nazi-Rocker-Gruppe, 1982 in Berlin gegründet. Und auch immer so ein bisschen, naja, am rechten Spektrum aktiv. Unter anderem sind auch Mitglieder von Lanza drin. Hm.
Sind die eigentlich noch im Knast?
Nee.
Die Lanza, glaube ich, ist eine der bekanntesten Nazi-Bands, ne? Mhm. Die sind dann irgendwann mal vor ein paar Jahren.
Nee, sind nicht im Knast, aber öfter auch mal an Schöneweide präsent.
Echt, die rennen noch rum?
Ja.
Ich dachte, die wären.
Die hatten ja, noch die mal ein Verfahren ja nicht wegen, als kriminelle Vereinigung,
ja,
oder?
Hatten sie. Ja, genau. Und der Liedermacher, in Anführungsstrichen, nenne ich ihn mal, der darf sich auch nicht betätigen.
Was der darf Musik nicht mehr Musik machen. Darf er nicht.
Nachdem er dann noch die nächste Gruppe gegründet hat, die so drauf war, haben sie irgendwann gesagt, so jetzt, du darfst nicht mehr singen.
Okay, auch. Okay.
Ja, aber es gibt trotzdem, gerade was das Thema Musiknetzwerke angeht und auch Bands, die sich da gründen und die auch eine bundesweite Relevanz entwickeln, das haben wir in Schöneweide auch.
Und was ist die Musik, die gerade bei denen angesetzt ist? War das mal Hip-Hop, in Richtung Hip-Hop auch?
Naja, oder ist also ich würde sagen, so das ist einfach so ein
mäßig.
Ja, ich würde fast sagen Metal oder sowas. Also es sind Texte, die man kaum verstehen kann. Es sei denn, es ist gleich ein Liedermacher mit Gitarre.
Okay,
die gibt es natürlich auch noch.
NPD-Nummer. Wie heißt der noch? Dieser Typ,
der Hähnel macht's ja.
Der auf jeder Demo von denen auftaucht.
Der Frank Rennecke, der hat ja auch immer ganz eigene Kultur geprägt. Aber das ist dann schon eher so völkisches Liedgut.
Ja, und die machen aber so Heavy Metal, völkisch dann auch, oder national oder brutal. Keine Ahnung, also ich habe sowas.
Na, keine Ahnung, da steht halt irgendwie auf der Bühne, der irgendwas schreit. Man versteht es nicht so richtig und.
Aber man.
Also ja, deswegen sind die ja meistens untertitelt, solche Sachen.
Ich glaube, denen geht es auch darum, dass man das zu Hause laut hören kann. Und dass die Nachbarn irgendwie denken.
Ja, ist das so?
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie so einen leichten Hang auch dazu haben, irgendwie überhaupt so diese Szene-typische, ne? Also was weiß ich, irgendwie diese Constable, ich meine, das fällt jetzt auch nur nicht unbedingt jedem auf, dass da jetzt gerade NSDAP auf der Jacke steht. Und irgendwie diese Mucke, kann ich mir schon vorstellen, dass das da auch eine Rolle bei spielt. Sonst könnten die ja alle immer.
Musik hat halt eine wesentliche Rolle gespielt, um die rechte Szene gegenüber anderen Jugendkulturen zu öffnen. Also vorher war es einfach nur die Bomberjacke und die Springerstiefel und sie hatten dann ihre Liedermacher.
Ah, den Typus gibt es kaum noch, oder? Diesen weiße Schnürsenkel, Springerstiefel, Bomberjackentyp?
Habe ich auch gedacht, aber gab es irgendwie so eine Retro-Bewegung in Schöneweide. Ja.
Okay, die sind wieder
also da, weil
das war ja eine Zeit lang dann gar nicht mehr so richtig.
Das dann 2010 beobachtet, dachte mir, na was ist denn nun los? Also auch mit dem Henker und dann gab es den Frontbahn 24, da ging es dann wieder los mit Bomberjacke, Springerstiefel, da konnte man die alte Tracht wieder tragen.
Okay, also das
es heißt. Es ist nicht ganz out.
Weil das heißt, ich hatte so das Gefühl, das war ja so ziemlich weg.
Also ja, so hatte ich auch das Gefühl, aber irgendwie kam es dann wieder.
Das war so, dass als ich irgendwie 16 war und im Dorf gab es einen Skinhead oder zwei und die hatten dann unser autonomes Jugendzentrum im Dorf weiter, kamen die mal und wir mussten sie dann rauswerfen. Und die.
Nee, man denkt ja immer, die Dinge sterben aus, tun sie aber nicht.
Nein, die, das war auch.
Also ich weiß auch nicht, wie es ist. Vielleicht haben die ja dann von ihren Eltern, also es gibt ja da mehrere Generationen, die das da so aufgreifen.
Ach, die vom Papi dann die Bomber.
Wir haben tatsächlich die Kombination Vater und Sohn.
Okay.
Einmal Uwe Dreisch, der vielleicht auch bekannt ist, der arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er NPD-Mitglied ist, er vielleicht, weiß ich gar nicht genau. Macht auf jeden Fall für die NPD auch Wahlkampf und war erst kürzlich an einem Angriff beteiligt, ist damit auch in der Presse gewesen und er hat einen Sohn, der Liedermacher Midgards Stimme ist. Von dem habe ich mir aber noch nicht so viel angehört.
Ich bin gerade auf der Facebook-Seite von Uwe Dreisch.
Ist ein ziemlich großer, dicker Mann.
Ja, der hat also auf seinem Facebook-Bild hat er einen dicken Berliner Bären, der so eine Fahne schwenkt, wo irgendwie verboten draufsteht in Schwarz-Weiß-Rot.
Ja, der war auch Frontmann 24.
Genau. Wo war der?
Frontmann 24. Also wir haben verschiedene Kameradschaften, die sich immer mal gegründet haben, verboten wurden. Die letzte war Frontmann 24, aber es gab ja auch die HDJ, also Heimattreue Deutsche Jugend, die verboten wurde. Es gab die Berliner Alternative Südost, die Kameradschaft Tor. Mädelgruppe der Kameradschaft Tor.
Oh Mann, jetzt bin ich gerade so schnell gar nicht mit. Also Frontband 24?
Frontband 24 ja. Ist also
so die letzte, SA-Tradition, oder?
Genau,
die sich, ne?
So eine Art, ja, das war irgendwie so eine Art Kameradschaft.
Dann gab es die Heimattreue Deutsche Jugend.
Genau, die ist aber auch verboten worden, aber die HDJ hat wesentlich länger existiert. Die ist dann verboten worden, glaube ich, weil sie eine Art Nachfolgeorganisation der Wikingjugend war.
Und die haben so ein bisschen damit gespielt, dass man noch so ein Dez in die HJ reingeschmuggelt hat, ne?
Ja, also die HDJ war eindeutig so eine HJ-Nachfolge. Also wirklich mit völkischem Fanlager.
Und Kinder
Musik,
auch.
In, ja, viel mit Kindern. Kinder haben die ja trotzdem alle auch eine schöne Weile.
Und dann hattest du gerade noch eine Frauenorganisation?
Ja, es gab die Kameradschaft Tor und die Kameradschaft Tor, das war eigentlich eine, die sich am Frankfurter Tor in Friedrichshain gegründet hat, deswegen hat sie sich so genannt, war hauptsächlich in Lichtenberg aktiv und die hatten auch eine Mädelgruppe Kameradschaft Tor und die sind ungefähr zeitgleich mit der Berliner Alternative Südost verboten worden.
Und jetzt sind die in anderen Organisationen aufgegangen?
Ja, oder nennen sich einfach nur Freie Nationalisten?
Okay, das autonome Konzept dann.
Genau, ja. Oder halt in der NPD, da landen die dann auch. Aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie nicht einfach wieder irgendwas Neues gründen, was dann wieder verboten wird. Ja. Also, ja, wenn sie halt einen Namen dafür brauchen, also die Akteure, die ändern sich nicht. Es bleiben dann schon die gleichen, manchmal gibt es neue Kombinationen. Es gab zum Beispiel auch einen märkischen Heimatschutz, der in Brandenburg verboten wurde. Es gab davon auch eine Berliner Sektion, die sich dann nach dem Verbot in Brandenburg selbst aufgelöst hat. Da waren auch einfach so aktive Gesichter aus Berlin mit drin.
Na, jetzt noch die im Netz so ganz schick auf Design machen, die Spreelichter. Mhm. Die sind auch gut am Trollen. Die versuchen auch immer wieder in so linke und technikbewegte Kreise irgendwie reinzukommen oder da mitzumachen auf Twitter. Und beim CCC-Kongress sind auf einmal und geben auch so Anleitungen und verschlüsseln und so. Die sind so ein bisschen technikaffin und so Styler. Ich weiß aber nicht mehr. Die sind so Südbrandenburg, ne?
Mhm. Oder sind die? Die sind auf jeden Fall nicht so Berlin. Ja. Das ist noch zu modern.
So. Komische.
Da braucht man schon ein bisschen Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Bei uns sind die schon noch so richtig so klassisch. Straßennazis.
Ja. So, okay.
Sich zur Demo treffen. Also jetzt war ja gerade am Wochenende war eine Demonstration gegen die Grüne Woche.
Okay.
Also oder in Bezug zur Grünen Woche. Da sind auch so 10 Nazis hingefahren, auch ein Teil aus Schöneweide.
Bezug zur Grüne Woche, ist das dann so Blut- und Bodenmäßig oder was ja, wollen die da mit Landwirtschaft?
Irgendwas mit Agrarindustrie, also inhaltlich ist mir das manchmal schon fremd. Also im Kern ihrer Ideologie steht ja die Volksgemeinschaft, also die deutsche Volksgemeinschaft bestehend aus heterosexuellen, weißen, starken Männern mit Frauen, die so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, nämlich als Gebärmaschinen und immer an der Seite ihres Mannes. Das ist schon das Wichtigste. Und im Rahmen dieser Volksgemeinschaft, da setzen sich dann auch für unterschiedliche Sachen ein. Das ist der Umweltschutz, ne? Die Umwelt ist dann auch wichtig, weil ohne Umwelt keine Volksgemeinschaft. Da ist Bildung dann auch wichtig, aber natürlich nur für die deutschen Kinder, für alles andere nicht. Da sind auch bezahlbare Mieten wichtig, da sind auch die Flugrouten plötzlich wichtig. Da sind auch Spritzenautomaten von Interesse. Also die Volksgemeinschaft
ist da schon. Nicht geben?
Ganz kurz.
Also keine Spritzenautomaten in Schöneweide.
Spritzenautomat so. Für Junkies.
Ja, genau. Also so eine Aufkleber habe ich ja schon abgemacht und habe mich gefragt, wann sie da eigentlich ansprechen wollen.
Und,
es gibt einfach keine Junkies in Schöneweide.
Die haben was im Leben, worauf sie sich konzentrieren können. Eine gefestigte Nazi-Gemeinschaft, da rutscht keiner ab.
Ja, in den aber Junk. Umweltschutz ist Heimatschutz. Das ist auch eine ganz zentrale Forderung, die immer mal wieder so kommt.
Ganz kurz Flugrouten, für unsere nicht-Berliner Hörer.
Spielt deswegen eine Rolle. Es wird in Berlin ja ein neuer Großflughafen ausgebaut, der Flughafen Schönefeld. Deswegen wurde Tempelhof geschlossen und auch der Flughafen Tegel wird geschlossen. Und mit dem neuen Großflughafen gibt es natürlich auch neue Diskussionen darüber, wo fliegen die Flugzeuge lang. Und der Osten Berlins, insbesondere die Region um den Müggelsee, ist davon besonders betroffen. Es gibt da viele Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehren. Und da ist die NPD so ein bisschen mit aufgesprungen.
Genau, genau. Da wollen sie, glaube ich, so das Berliner Stuttgart 21 irgendwie haben oder so. Ne? Also sie merken irgendwie, das ist etwas, da gibt es eine ganze Menge angepisste Leute. Und angepisste Leute wollen wir ganz gerne haben in unserem Umfeld. Und genau. Deswegen interessiert sich die NPD auf einmal für Flugrouten.
Ja, so läuft das.
Also das ist so ein Aufsetzen.
Privatisierung der Deutschen Bahn ist auch so ein Thema gewesen von Ihnen plötzlich. Also sobald es da Diskussionen drum gibt, mischen die sich auch ein. Und natürlich ganz wichtiges Thema, wenn da mal eine Moschee neu gebaut wird, wie in Pankow-Heinersdorf, dann sind sie natürlich auch sofort mit dabei. Moschee hatten wir jetzt leider noch nicht.
Ja, kann noch kommen, also wir rufen hier muslimische Bürger auf, eine Moschee in Schöneweide aufzumachen.
Ich weiß auch nicht genau, ob ich den Leuten das raten würde, das in Schöneweide zu machen.
Willkommen bei der Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorf.
Auch das war schlimm, aber das ist schon ein bisschen länger her. Aber
das ist schon ein bisschen her.
Das war auch also schlimm, weil das auch aus dem, sagen wir, nicht organisierten rechten und rassistischen Spektrum kam.
Was das war schon so ein richtiger Mob, der war, da aktiv war. Und das war auch gar nicht so leicht, da, sagen wir mal, vielleicht wahre Bürgerinteressen, also ernst gemeinte Interessen und Ängste von Bürgern, auf die zu reagieren und gleichzeitig auch gegen diese NPD vorzugehen. Zumal das ja inhaltlich dann manchmal auch keinerlei Unterschiede gibt.
Also die Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger, IPAP. IPAP, wenn man Moschee Heinersdorf eingibt, sind die noch vor der Wikipedia Treffer Nummer 1 mit ihrer kleidsamen Internetseite, wo irgendwie Support Sarrazin und das Ende der Geduld und hier Henrik M. Broder drauf abgebildet sind. Das scheint ganz.
Es gibt einen fruchtbaren Boden, auf den diese, solche Aktivitäten diese, fallen können.
Ist sowas zu merken? Also diese PI, die Sarrazin, anti-muslimische Bewegung, die es da gibt, schlägt sich das bei diesen klassischen Nazis auch nieder? Also ich meine,
sie finden das natürlich einfach toll, dass es sowas gibt, ne? Weil sie denken, sie können dann immer da anknüpfen. Aber es ist nach wie vor so in Deutschland, dass es eine gewisse Hemmung gibt, direkt mit Nazis zusammenzuarbeiten. Weil auch Leute vom PI News, egal wie scheiße die drauf sind, haben nicht so ein Bedürfnis danach, mit irgendwelchen NS-Fahrlosern oder weiß ich was, Holocaust-Leugnern zusammenzuarbeiten. Und es gibt da sicherlich Parallelen und Überschneidungen. Und bei so Veranstaltungen nimmt sich das dann auch nicht viel. Aber nicht jeder, der so rechtspopulistisch drauf ist, würde mit der NPD paktieren. Aber natürlich hat die NPD Aufkleber gemacht, auf denen steht Sarrazin hat recht.
Wogegen Sarrazin, glaube ich, auch dann geklagt hatte, oder?
Genau, der hat dann geklagt, weil das war ihm dann doch ein bisschen viel, die Sympathie aus der Ecke.
Die nicht ganz falsch ist.
Ja. Ja, also da ist schon so ein Reflex noch da. Also direkt mit Nazis wollen die meisten Leute dann doch nichts zu tun haben. Ich hatte am Anfang, als ich mit dem Register begonnen habe, schon auch öfter so ein bisschen schräge Anfragen von Leuten, die gesagt haben, ja, was ist, wenn ich nach Neukölln fahre und da ein Messer in den Rücken gestochen bekomme? In Neukölln wohnen halt besonders viele Migrantinnen und da
gibt man schnell ein Messer.
Ja, da würde man angeblich schnell ein Messer in den Rücken gestochen bekommen, ob er das dann auch dem Register melden könnte. Und dann habe ich gesagt, da könnte man das auch der Polizei melden, das ist nämlich mal mindestens eine Körperverletzung. Und das macht man nämlich auch in Treptow-Köpenick, wenn einem jemand ein Messer in den Rücken sticht, egal wer es war. Nee, aber auch, weiß ich was, so Leute, die irgendwie im Bus von Jugendlichen vollgepöbelt werden, die dann gleich sagen, die migrantischen Jugendlichen, die haben keinerlei Benehmen oder so. Das sind heutzutage, würden die sich ja benehmen, als wäre es ihr Land oder so. Mit denen hat man dann schon auch mal eine inhaltliche Auseinandersetzung.
Rassismus aus der Mitte-Ding, ne?
Weil ich, ja, ich, aber ich sag mal, der klassische Spießbürger, der ist einfach dann, ich meine, wenn deutsche Jugendliche die vollpöbeln würden, dann würden sie einfach sagen, die Jugend von heute. Und so sagen sie halt die Ausländer. Also die haben einfach irgendwie so ein Ordnungsbedürfnis. Also viele können auch nicht unterscheiden zwischen einer Schmiererei und einer rechten Schmiererei. Also mir ist es zum Beispiel egal, ob jemand irgendwas sprüht, irgendwelche Wörter oder irgendwelche Texte oder so. Ist mir auch egal. Also ich finde dann auch den Dreck oder so, den es macht, das nehme ich auch gar nicht wahr. Aber wenn es ein Hakenkreuz ist, dann nehme ich das schon wahr.
Ja, eh klar, das ist ja so eine, alles muss sauber sein, Spießbürger-Style, was überhaupt nicht
davor. Aber da kriegt man sie manchmal auch darüber, so. Indem man sagt, guck mal, hier wäre es so sauber, wenn die Rechten nicht immer da ihre Hakenkreuze ransprühen würden. Diese Schmierfinger, hier treffen sich immer die Rechten und machen die Bank kaputt. Guck mal, schon wieder ein Hakenkreuz, das finden die dann auch schlimm.
Achso, das ist, man kann also über die Spießigkeit kann man auch gegen Nazis mobilisieren.
Ja. Man muss nicht die Leute da abholen. Ne?
Recht, sondern ordentlich abspießern
gegen Sauberkeit gegen Recht.
Auf allen Ebenen, mit allen Mitteln, oder wie war das? Nee, finde ich gut.
Ja, man muss auch ein bisschen kreativ sein. Man muss auch mal gucken, wie ticken die Leute.
Und wie kriegt man jetzt zum Beispiel, das finde ich ja immer so schwierig, wie kriege ich eigentlich den ganz normalen Schöneweider Mensch auf die Straße? Weil das ist ja oft so, also so eine...
Der ist
so
doch
eine,
schon da.
Der ist eben nicht auf der Straße, weil es so wenig Angebote gibt. Wenn der normale Schöneweider ein bisschen mehr auf der Straße präsent wäre, weil es da auch irgendwas gibt, was vielleicht schön ist, wo man sich aufhalten möchte, dann würden die Rechten vielleicht auch nicht da so eine Dominanz ausüben können, ja? Weil dann würde nämlich der Spießbürger sagen, also auf unserem Spielplatz, da ist alles voller Hakenkreuze, finde ich nicht gut. Ne? Oder dann würden die auch sagen, hier, da wo ich langlaufe, da, das gefällt mir nicht mehr, sind zu viele Rechte. Oder ich kann mich nicht auf der Straße frei bewegen, weil ich irgendwie einen Freund habe, der irgendwie migrantisch aussieht und der wird jedes Mal voll gepöbelt. Aber da es eben nicht so viele Angebote gibt, ja, es gibt keine alternativen Kneipen oder sowas. Oder die eine, die es dann gibt, die hält genau ein Jahr lang durch. Nee, es gab neben dem Henker auch immer noch eine andere Kneipe, aber das heißt immer noch, also ein Jahr lang gab es den Versuch, da ein Kulturprojekt zu machen, aber da fehlen einfach die Gäste, die da hinkommen. Ich weiß dann auch nicht genau, ob es dann noch nicht an der Zeit ist, aber letzten Endes muss man ja schon versuchen, mit anderen Projekten da eine Gegenkultur aufzubauen. Nur der Anwohner muss es noch mitbekommen.
Das heißt, das große Ziel ist schon, die Leute in Schöneweide dazu zu irgendwie zum...
Ja, sich dafür einzusetzen, dass es bei ihnen ein bisschen schöner ist und dass sie sich auch für ihren eigenen Ortsteil einsetzen und dann sagen, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Weil letzten Endes ist das Problem ja einfach, alle Menschen, die eben nicht in dieses rechte, naja, sagt ihr mal ins rechte Weltbild passen, aber es ist einfach mal das rechte Weltbild, die haben da nichts zu suchen. Ne? Oder die haben halt einfach Probleme auf der Straße. Hätten sie aber nicht, wenn da ein Haufen anderer Leute auch auf der Straße wären.
Genau, weil es dann einfach schwieriger wird, auch Leute anzupöbeln oder Gewalt zu machen.
Genau, und man hat natürlich da Menschen auf der Straße, wenn da andere Dinge stattfinden. Also wenn da Geschäfte wären, die vielleicht interessant wären oder wenn da Clubs wären oder wenn da, also dann würde da einfach mehr Fluktuation sein.
Aber so ist die Dominanz und aber den...
Naja, Dominanz ist halt, also ich kann mich da schon frei bewegen, aber als Schwarzer würde ich mir halt dreimal überlegen, ob ich da abends langlaufe, weil die ja so einen Reflex haben. Ja. Die können ja gar nicht anders, wenn die jemanden sehen. Da rasten die ja sofort aus.
Ja, das ist schon, finde ich schon hart. Ich meine, dass es so Orte gibt, ich weiß es von einem Bekannten, der ist Marokkaner und der hat sich beim Studieren überlegt und dann das scheidet aus, das scheidet aus, das scheidet aus. Und du bist einfach in deiner Freiheit, wo du studieren kannst und wo du studieren, einfach eingeschränkt, einfach weil du nicht richtig da leben kannst ohne
bist Gefahr. Du und das Problem sind ja nicht nur Neonazis, die dich angreifen, sondern es sind auch alle Leute, die nicht einschreiten oder die nicht wissen, wie sie da reagieren sollen.
Und hast du da jetzt das Gefühl, dass es besser geworden ist, auch mit euren Aktivitäten und mit dem, dass da Bündnisse gibt und dass da irgendwie die meisten Parteien an einem Strang ziehen? Passiert da was oder ist das ein sehr...
Das ist halt ein dermaßen langsamer Prozess. Also ich sag mal, wenn es jetzt darum gehen würde, einen Nazi-Aufmarsch zu verhindern, okay, dann würde man mit ein bisschen Mobilisierung da auch eine Menge Leute hinkriegen und dann sieht das auch irgendwie bunt und alternativ aus. Aber dadurch, dass man ja eigentlich jede Woche da sowas generieren müsste, ist das halt schon ein bisschen langsam. Aber wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen, Netzwerke und auch Förderprogramme, die genau nur auf Schöneweide abzielen. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten 5 Jahren ungefähr was hinbekommen, dass sich Anwohner engagieren, dass Lokalpolitik da was macht, dass irgendwie Stadtentwicklung was macht und wir natürlich auch mit unseren politischen Angeboten. Also man muss da einfach von unterschiedlichen Ebenen aus agieren.
Und machen da alle Parteien mit oder ist die CDU wie immer nicht dabei?
Naja, offiziell sind sie schon mit dabei. Aber letzten Endes, wenn es dann darum geht, mit auf der Straße zu sein.
Dann ist es wie immer.
Ja, also wenn sie keinen Schaden anrichten, dann ist das auch schon was.
Ja. Ja,
also man kann ja auch immer noch da ankommen und was von wegen Linksextremismus erzählen, das machen sie zumindest nicht.
Okay, das wissen sie jetzt auch, dass das vielleicht gar nicht
das
schlecht ist.
Etwas
dass
deplatziert
da
ist.
Ja, und dass da was Gutes passiert.
Ja, es passiert was. Aber es gibt auch Stimmen aus der CDU, die sagen, ach, so ein Register, das braucht man nicht, man darf da nicht so viel Aufmerksamkeit drauf lenken.
Ach, die Vogelstrauß-Taktik.
Nach dem Motto, wenn man es sieht, dann passiert es auch und wenn man es nicht sieht, dann kriegt es auch keiner mit und dann wird es auch nicht mehr. Ja, aber okay. Ich sag mal, da fehlt so ein bisschen, also ich sehe das ja ein bisschen anders. Ne? Ich sage Dokumentation, Analyse, ja, also man muss es erstmal angucken, dann kann man es analysieren, dann kann man Gegenmaßnahmen entwickeln. Aber da ist ja schon so, der Schritt Dokumentation fällt aus, Analyse ist deswegen völlig reduziert, auf das, was ab und zu mal wahrgenommen wird und dementsprechend schlicht sind dann auch die Gegenmaßnahmen oder es gibt keine, weil ja nichts passiert. Also.
Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich nicht, also ja, okay, das ist aber so eine, das CDU wird auch schon öfter, oder?
Mit ja, nicht nur CDU, also ich sag mal, bei Leuten, die gerade anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie irgendwie müssen, also es gibt direkt am S-Bahnhof Schöneweide ein großes Einkaufszentrum mit weiß ich was, Mediamarkt drin, Kaufland, so komische Läden, also Buchladen, Tabakladen, unterschiedliche Geschäfte. Also so, dass da schon ein paar Leute hinkommen. Es gibt auch einen McDonald's und da gehen halt alle hin. Da gehen auch die Rechten hin und da geht der normale Schöneweide einkaufen. Da fahren aber auch Leute mal so dran vorbei und gehen irgendwie beim Mediamarkt noch ihre Batterien holen. So, und da ist jetzt im November, Ende November, Anfang Dezember, ist ein Schwarzer im sind da Schöneweide angepöbelt worden von diesem Uwe Dreisch, über den wir schon gesprochen haben. Und auch ziemlich belästigt worden, also bedrängt worden. Und das über mehrere Minuten, also bestimmt 20 Minuten. Die Frau des Betroffenen hat dann selbst die Polizei gerufen, weil niemand im Center eingeschritten ist, nicht mal die Security. Die stand immer daneben und haben gesagt, ja, mach mal ein bisschen ruhig. Ja gut, also im Nachgang, gut, der Uwe Dreisch hat dann seine Anzeige bekommen. Es ist dann auch irgendwann was passiert, aber da, das kann erst mal viele Minuten so gehen. Aber da ist dann einfach null Solidarität da mit denen, die da irgendwie betroffen sind. Und auch der Center-Manager hat gesagt, das ist der erste Vorfall der Art, der ihm da jemals untergekommen ist. Kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen.
Dass es sowas gibt,
ich halte es für ausgeschlossen, dass man so ein Center in Schöneweide betreiben kann, ohne dass da mal was passiert. Das hast du ja in fast jedem anderen Einkaufscenter schon. Und oder ich selbst habe da auch schon Leute Hitler-Gußbach sehen und Hagenau ins Center reinmarschieren. Also
die wollen das nicht sehen. Die denken, oh, das stört unseren Verkauf, oder? Das ist so
eine, ja, vielleicht so eine Sicht, ist er so einfach nur zufällig nicht vorbeigekommen, wenn das passiert ist. Ne?
Aber da wird dann mit so einem Center-Management geredet und gesagt, hey, lass uns mal überlegen, was man da machen kann. Genau. Oder?
Ja, sowas passiert schon.
Und dann sagen die, ja, machen wir vielleicht.
Naja, die sagen natürlich dann immer, ja, wir haben noch was dagegen, dass sowas passiert, aber das ist jetzt auch das erste Mal und das ist wahrscheinlich nur ein Einzelfall.
Okay, da kommt dann schon diese Einzelfallnummer.
Also, ja, die versuchen sich da schon irgendwie rauszuwinden, aber man darf sie da auch nicht ganz aus der Verantwortung entlassen.
Sondern immer wieder bohren. Gegen Nazis hilft, glaube ich, genau. Immer wieder den.
Naja, und das muss halt von allen Seiten kommen.
Und
halt nicht nur von einer Person oder so oder einem Bündnis, sondern es muss halt einfach von vielen unterschiedlichen Richtungen kommen. Dann wissen sie nämlich auch nicht mehr, die Nazis, wohin jetzt. Gegen wen jetzt überhaupt.
Wenn es von allen, wenn
sie das in der Kita zu hören kriegen, in der Schule zu hören kriegen, im Einkaufscenter zu hören kriegen, von uns zu hören kriegen, von der Lokalpolitik, überall wird irgendwie auf sie eingeschlagen, dann wollen sie irgendwann auch nicht mehr.
Ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Also Gegenwind von allen Seiten in großen Bündnissen mit verschiedenen Aktivitäten und nicht nur irgendwie Lichterkette und Aktionismus, sondern wirklich...
Es kann auch mal ein Spielplatz sein.
Ein Spielplatz.
Oder ja. Ein schöner Garten. Das kann es auch sein.
Ja. Kalle, noch eine Frage?
Ich würde vielleicht abschließend nur noch mal... Was ich finde, also du hattest bis jetzt nur so mal dieses Fest da erwähnt. Vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick, was ihr noch so für Aktionen vielleicht auch mal im Kleinen macht. Du hast dann öfter mal Infostände erwähnt und so. Wenn da vielleicht nochmal ein bisschen so
Veranstaltungen,
kleinere Aktionen, die ihr so macht. Ja,
also wir machen natürlich auch Veranstaltungen bei uns in der Einrichtung. Mhm. Im letzten Jahr hatten wir eine Veranstaltungsreihe und auch eine Ausstellung zu rechten Symbolen. Das war letztes Jahr, deswegen machen wir es jetzt nicht gleich wieder. Mhm. Aber also, was wir natürlich hauptsächlich machen, sind Gegenveranstaltungen, Proteste. Das fällt einfach auch häufig an. Also vor 2 Wochen am Wochenende hatten wir eine Kundgebung vom Henker, weil da eine Veranstaltung war, die sich Bomben-Holocaust-Andachtsfeier genannt hat.
Also aber das ist doch eigentlich erst im Februar.
Ja, aber kann ja einfach eine Mobilisierungsveranstaltung sein. Also verrückterweise war es auch am gleichen Tag, wo Magdeburg Nazi-Aufmarsch war und auch noch ein NPD-Bundesparteitag in Brandenburg stattgefunden hat. Aber die kommen dann schon alle auch danach zum Henker.
Okay, und da machen die dann ihre Infoveranstaltung oder was ist das?
Ja, also Infoveranstaltung oder trinken dann einfach. Also beim Henker ist halt nicht ganz klar, zurzeit dünnt etwas das Publikum aus, weil es eben Konkurrenz gibt in Lichtenberg. Okay. Also jetzt nicht direkt eine Kneipe, aber schon auch ein Laden, wo die Aktiven sind. Und wenn die natürlich intern auch viele Veranstaltungen machen, gerade was die NPD angeht, wenn es da Umstrukturierung gibt, dann haben die nicht so viel Zeit, in eine Kneipe zu gehen. Hm. Es ist einfach ein organisiertes Spektrum.
Das heißt, die haben nicht so viel Zeit in die Kneipe. Sind die so aktiv und so immer politisch auf Rabatz, dass die nicht mal einen...
Ja, manche schon. Also man hat es ja schon mit denen zu tun, die das auch machen. Also die hier Nazi-Strukturen machen. Die irgendwie versuchen, Veranstaltungen, Demonstrationen, Kampagnen zu planen.
Ja.
Dann bleibt uns nur, dir für deine weitere Arbeit viel Glück und viel Geld zu wünschen und viel Unterstützung.
Genau, und unseren Hörerinnen und Hörern aus Berlin, geht da auch mal hin, wenn da eine Demo ist und unterstützt die Leute dort. Und
bringt mal ein paar Kekse und einen Pfund Kaffee vorbei.
Im Henker.
Nicht im Henker.
Nee, wir brauchen die auch auf. Keks und Kaffee.
Achso, im Zentrum für Demokratie.
Ja, natürlich. Also von mir aus auch.
Ich habe plötzlich morgen 100 Leute da stehen.
Von mir aus bringt auch mal irgendwie, was weiß ich, einen richtig schönen romantischen Liebesfilm im Henker vorbei. Ja, gibt's schöne Filme. All Warning oder so. Mhm. Schön, zwei. Irgendwie sowas, ja. Lasst euch was einfallen. Und bei allem Fürchterlichen, was man jetzt über Schöne Weide gehört hat, vielleicht trotzdem gerade keine Berührungsängste aufbauen.
Genau. Wir wollen ja genau die Leute, die eben nicht so drauf sind, da haben.
Okay. Vielen Dank.
Zurück ins Internet.
Ciao.